Dies ist eine Live-Schaltung nach Berlin.
Ein schöner Gruß an alle Punker, viel Gesundheit und immer auf dem rechten Weg bleiben.
Punkrock-Radio. Sehr schöne Sendung, immer wieder gern gehört. Hau mal rein!
Euro-Punkrock-Radio!
Zwei Männer. Der eine mehrfach preisgekrönt, der mit seiner Sendung regelmäßig Hunderttausende das Fürchten lehrt. Jetzt endlich haben sich diese beiden Entertainment-Giganten für ein gemeinsames Projekt zusammengetan.
Heute mal wieder eine Sendung mit einem Gast. Er ist Schriftsteller. Man kennt ihn durch sein Buch Teenage Kicks. Er war bis vor 2 Jahren Sänger der Dresdner Crusaders. Er ist Skinhead und er ist nicht zuletzt auch Lehrer und Vater. Herzlich willkommen, Thorsten Dietze.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und danke auch nochmal dem Thomas und der Maria von Dilton Record für die Vermittlung.
Jetzt hat es auch lange gedauert, bis wir uns jetzt wirklich mal treffen. Wir reden jetzt schon seit fast einem halben Jahr, denke ich mal.
Könnte hinkommen. Ich glaube, das war das Razorcuts-Konzert, wo wir uns getroffen hatten.
Möglich, ja. Aber wenn man eben mit beiden Beinen voll im Leben steht, du wie ich, und dann hat man einfach nicht Zeit für so eine Späßchen.
Nee, das Punkrocker- oder Skinhead-Leben ist mit einem kleinen Kind nicht mehr so aufregend. Eigentlich ist man sehr froh, wenn man viel, viel schlafen kann und nicht weggehen muss.
Ja, wollen wir dich eigentlich erstmal so ein bisschen vorstellen? So die leichte Einleitung hatten wir ja schon. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 43 Jahre alt, also schon relativ alt für den Skinhead. Und ja, was soll ich noch dazu sagen?
Du kommst aus Dresden, kannst du sagen.
Ja, ich bin eingewanderter Sachse und bin der Liebe sozusagen ins Preußenland gefolgt und versuche mir immer wieder einzureden, dass ich das nur gemacht habe, um halt Zivilisation und Kultur hier bei den Barbaren sozusagen zu verbreiten.
Stimmt, da sind wir beim Thema Lehrer. Du bist ja Lehrer, Englischlehrer hatten wir gerade.
Yep.
Und wie ist das so, als, ich meine, du siehst jetzt nicht völlig außergewöhnlich aus, aber du bist schon der Skinhead-Szene zuzuordnen. Wie ist das so als Lehrer an der Schule?
Ich glaube, inzwischen ist es so, dass die meisten von den Schülern gar nicht mehr wissen, was ein Skinhead überhaupt ist. Und ich renne da natürlich auch nicht unbedingt rum. Ich bin hier das Skinhead von nebenan, guckt mich alle an. Andererseits verstecke ich mich auch nicht. Also renne halt mit Doc Martens, Fred Perry, auch mal Bomberjacke rum. Aber interessiert letztendlich auch keinen.
Ne? Hast du mal gesehen, irgendwo in, glaube ich, Niedersachsen oder so, da gibt es ja so einen, ich glaube, der ist so ja Schuldirektor, so ein Punk, der richtig mit ihm bunten Iro rumläuft und so weiter.
Ja, von dem habe ich gelesen. Ne? Habe ich im Internet mal eingegeben, Skinhead oder Punk-Lehrer.
Ganz originell und ganz sympathischer Typ irgendwie. Aber der, glaube, der hat schon so seine Schwierigkeiten, angesehen zu werden von den Eltern.
Möglicherweise. Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin halt ganz normal Lehrer und die Schüler hassen dich oder sie lieben dich oder irgendwas dazwischen. Mach ganz normal meinen Unterricht. Der einzige Unterschied ist halt, dass ich ab und zu mal Punkrock oder auch Äußerungs für den Unterricht verbrate und ansonsten spielt Skinhead erstmal da keine Rolle. Es ist ein Job wie jeder andere. Macht Spaß und manchmal kotzt man ganz schön ab, aber ist okay, denke ich.
Wir haben Musik heute ausschließlich von dir dabei. Du warst zuständig für die Auswahl und vielleicht können wir ja erstmal sagen, dass wir da eben Shandy gehört haben.
Ja, Shandy ist eine Band, die mir unheimlich gut gefällt.
Warst du beim Konzert hier neulich?
Ja, ich war beim Konzert gewesen. Es war sehr lustig, weil die genau auf der Bühne so auftraten, wie man sie aus ihren Videos kennt. Und das ist einfach so eine gute Laune-Musik. Also da hat man wirklich Bock zu tanzen. Ist nicht sonderlich aggressiv oder sonst was, einfach nur Spaß.
Du bist schon so der Tänzer, ja?
Ich habe es mir verkniffen, genauso zu tanzen, aber ich tanze unheimlich gerne, ja.
Ja, ich bin mehr so der Tanzbär, der überhaupt nicht mit sich anzufangen weiß.
jahrelang. So als ehemaliger Breakdancer, auch wenn das nie besonders gut damals aussah.
Ja. Oh, Breakdance, ja, da kommen wir ja nachher zu. Genau. Da hatte ich gedacht, so, was will der mir denn erzählen? Was soll das denn da drin? Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, da kommen wir ein bisschen später noch zu. Ja, wie ist es denn bei dir so musikmäßig, sag ich mal? Was ist denn deine Bevorzugte? Also Skinhead, okay, da ist die Richtung mal ungefähr klar. Irgendwelche bevorzugten Bands oder Richtungen?
Also bevorzugte Richtung ist klar. Ich höre unheimlich viel ich höre Ska, Reggae, ich höre auch Northern Soul, Punkrock. Aber ich bin als Kind der 80er auch unheimlich an 80er Jahre Pop interessiert, finde Depeche Mode zum Beispiel unheimlich gut. Bengals, die du ja vorhin mal im Vorgespräch erwähnt hattest, auch ganz tolle Musik. Also ich habe da schon einen recht weit gefächerten Horizont.
Aber das hängt sicherlich auch daran, dass das dann deine Jugend war.
Ja, sicherlich.
Das ist ja wichtig für einen selber.
Damit zu tun,
na klar. Bei mir nicht anders.
Keine Frage. Aber zum Beispiel 60er-Jahre-Musik, das ist ja eher deine Zeit.
Eher nicht, weil da war ich dann doch noch zu klein. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht.
Ach, verdammt. Aber, aber wie gesagt, das ist... Wenn es schön ist, wenn es reingeht, wenn es, wie blöd es auch klingen mag, mein Herz erfreut, dann höre ich die Musik.
Aber du bist jetzt nicht so ein, ach, ich bin ja Skinhead-mäßig nicht so bewandert, aber nicht so ein Traditioneller, der also jetzt nur 60er Jahre Ska- und Reggae-Sachen hört zum Beispiel.
Überhaupt nicht. Also erstens bin ich ja zur Skinhead-Musik als solches über Böse Onkels und andere Bands gekommen, damals in Anfang der 90er. Und auch zum Skinhead bin ich nicht über die Musik gekommen, sondern über das Outfit, das ich halt zur DDR-Zeit irgendwann mal auf dem Rummel gesehen habe, dann im Neuen Leben drüber gelesen habe, dass mich da viel mehr beeindruckt, als dass ich die Musik hören konnte. Und ich finde sie toll und ich höre sie gerne, aber es hat ewig gedauert, bis ich meine ersten Kassetten, Platten, CDs zu Hause hatte. Also ist wichtig, aber gibt wesentlich wichtigeres.
Also lieber Cockney Rejects als Laurel Atkin.
Prinzipiell ja. Ich höre sehr gerne Ska und zunehmend auch lieber 60er, also die alten Sachen. Aber Oi und Punk ist dann so ein, was mir zackt.
Weil du ja schon eben gesagt hast, so Anfang der 90er, hat das auch mit der Maueröffnung, du kommst ja aus dem Osten, hat das auch damit zu tun. Man hört ja viel von den alten Ossis sozusagen, dass einfach die Maueröffnung so ein einschneidendes Erlebnis auch in der Jugend gewesen ist, wo anschließend eine gewisse Art, Gesetzlosigkeit herrschte. Also man konnte ziemlich machen, was man wollte. Also so eine orientierungslose Phase für Jugendliche.
Weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt nicht analysiert, aber vielleicht muss man das zweiteilen. Meine erste Subkultur, der ich anhing, war Breakdance. Und das habe ich relativ lange gemacht, nie unbedingt erfolgreich und auch nie besonders gut. Hab allerdings dann auch Ende der 80er halt schon Skinheads gekannt. War in der Clique, die eine bunte Mischung aus Breakdancern, Straßenkids, Skinheads, stinknormalen Jugendlichen war, rumgehangen. Und bin eine Zeit lang auch mal mit Stiefeln und hochgekrempelten Jeans rumgerannt, aber oben natürlich Popper oder Stino. Und das wurde halt erst irgendwie interessant zur Wende oder Vorwendezeiten. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil irgendwann mal klar wurde, Skinhead ist nie automatisch rechts außen. Hab dann über Sharp gelesen, bla bla bla. Das war dann vielleicht der Anlass. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht der zweite Ansatz, weil du sagtest, diese Gesetzlosigkeit war natürlich die Wendezeit für einen 16-, 17-, 18-Jährigen Wahnsinn. Es war die absolute Freiheit. Ne? Man konnte wirklich machen, was man wollte. Es hat keine Sau interessiert. Man hatte auch, und das war auch nie unwichtig, das Gefühl, dass was passierte, wenn man was machte. Also wenn man auf die Straße ging, passierte was, wenn man irgendeine Aktion unternehmen passierte. Also man hatte das Gefühl, Einfluss zu haben. Nicht nur auf sein eigenes Leben, sondern auch halt im politischen Sinne. Das Gefühl wurde natürlich relativ schnell wieder erdrückt, so nach 2-3 Jahren. Aber für diese kurze Phase war es die absolute Freiheit. Und das ist eine Zeit, die ich glaube nicht missen möchte.
Gut, wir reden gleich weiter, bevor wir unser Pulver jetzt komplett verschießen. Wir machen einfach noch Musik an. Die Happy Cocks hast du dir rausgesucht?
Ja.
Ja, gibt's nicht. Also, ja, gibt's kleine nicht. Erklärung,
warum? Happy Cocks, mit denen haben wir mal in Brünn zusammengespielt und die fand ich einfach total genial. Einfach genialer Punkrock, ging ab, nicht sonderlich aggressiv, aber einfach toll. Happy Cocks sind ursprünglich aus der Slowakei. Von denen hatten wir uns damals ein Tape noch gekauft und das habe ich mir irgendwann mal auf CD gezogen, weil ich nie wieder was von denen irgendwo gesehen habe, was man hätte erwerben können. Halte ich für eine ziemlich unterbewertete Band. Die hätten ein bisschen mehr Anerkennung verdient.
Dann hören wir uns jetzt hier von denen den Song Lies an, du Lügner.
Ja, genau.
What's the sign?
Sag mal, du so als Lehrer, wie siehst du heute eigentlich die, na, sagen wir mal, die Erziehung der Kinder, die sie von zu Hause mitkriegen? Ist das alles ein Haufen Loser, wo die Eltern sich nicht mehr richtig rantrauen, die Kinder zur Erziehung in die Schule schicken?
Schwieriges Thema.
Achso, du darfst jetzt nicht. Könnte ja jemand
weiß hören. Weiß ich nicht. Aber man hat immer noch genauso viel Schüler, die durchaus vernünftig erzogen sind, die wissen, was sich gehört und wie man sich verhält und die auch in einem gewissen Maße vernünftig lernen, ohne jetzt unbedingt Streber sein zu müssen. Andererseits ist natürlich auch Realität, dass viele Eltern einfach ewig lange arbeiten müssen. Und da fällt natürlich was hinten runter, was man dann eventuell in der Schule merkt. Aber natürlich auf der anderen Seite hast du genügend Eltern, die einerseits die Erziehung auf den Lehrer abschieben, andererseits sich aber auch beschweren, wenn dann erzogen wird. Mhm. Oder halt auf der anderen Seite diese ganzen Helikoptermütter und Väter, die alles Böse und Schlechte von ihren Kindern weghalten wollen und demzufolge jede Entscheidung des Lehrers hinterfragen und nicht nur in einem normalen Sinn hinterfragen, was ja nicht falsch ist, sondern halt
das als Angriff werden
sozusagen. Ja, als Angriff und der arme Junge und also die arme Tochter und wieso hat mein Kind hier keine Eins und also ich denke, das geht ein bisschen ab, den Kindern zu vermitteln, dass sie auch selber verantwortlich sind für sich selbst, natürlich ihrem Alter entsprechend. Ja, das lernen sie natürlich nicht, wenn ich meinen Elternteil, mein Vater halt sagt, der böse Lehrer und du hast eine schlechte Zensur und es ist nicht deine Schuld und wenn er einfach nie gelernt hat.
Ne, also ein paar Schläge mit dem Rohrstock haben ja noch niemand geschadet.
Das wollen wir jetzt nicht so sagen.
Jawohl, Herr Lehrer.
Genau, 6 Sätzen.
Sag mal, als wir uns das erste Mal getroffen haben vom Violet Heart, da wurde schon durch Thomas angeleiert war, dass wir uns mal treffen sollten, da hast du noch zu mir gesagt, hast du denn überhaupt Bock drauf, wollen wir das machen? Du weißt, dass ich bei den Crusaders gespielt habe. Und dafür war das für mich erstmal noch nicht so wirklich, habe mir da keine Gedanken gemacht, weil ich ehrlicherweise die Crusaders ja nicht kannte. Ich bin ja in dieser ganzen Richtung nicht so wirklich drinne. Habe aber dann eben mitbekommen, dass auch eure Szene euch gut leiden kann und gewisse andere Foren.
Quatsch.
Ja, wie ist das mit den Crusaders? Wie ging das los? Irgendwie 13 Jahre gab es die, glaube ich?
Ja,
oder bis 2013 Jahre, auf jeden Fall, ne? Dann seid ihr
genau, aufgelöst. Dann bin ich ausgestiegen. Ging ganz einfach los, dass ich halt mit dem Gitarristen zusammen damals ein Fanzine gemacht habe, das Royal. Klassisches 90er-Jahre-Fanzine, was nach heutigen Maßstäben natürlich unheimlich grauzonig war. Und wir haben dann halt zusammen eine Band angefangen, weil ich Texte geschrieben hatte und auf Englisch, die keiner vertonen wollte. Ja, und dann haben wir halt unsere erste Platte bei dem Records rausgebracht und das war natürlich nicht unbedingt die cleverste Idee unseres Lebens. Aber wie sagt man im Englischen schön, he was a fool, but an honest fool. Ja, und das reichte dann natürlich aus. Also ob nur die Texte irgendwelche radikalen, sonst was für Tendenzen brachten oder nicht, war ja erstmal egal, solange man das Label hatte, auf das man sich stürzen konnte. Haben einmal dort was produziert und die anderen Platten, die wir rausgebracht haben, halt bei anderen Labels dann.
Wobei Randale meiner Meinung nach auch nicht so richtig unumstritten ist, oder?
Naja, man kann halt auch nichts dafür, wie sich Sachen entwickeln. Also zum einen, als wir die erste Platte bei Randale dann rausgebracht haben, war Randale, glaube ich, noch nicht bekannt. Wir sind ja einer der ersten Produktionen, als Olli und Ela Records Randale Records wurde. Oder zumindest ziemlich früh dabei. Ganz normale Skinhead- und Punk-Sachen rausgebracht. Zum anderen, die Sachen, die sie rausgebracht haben, die sie angeblich halt in die Grauzone versetzen. Naja, das ist eine Frage, wie man solche Sachen sieht, ne? Und wenn ich natürlich sehe, der hat mit dem gespielt und dessen Tante und dessen Tochter hat dann das gemacht und deswegen bist du so und so. Na gut, heutzutage ist ja jeder Grauzone. Also wenn schon Bands wie die Ruckers oder Volkssturm, die nur sich auch ganz klar als antifaschistisch positionieren, zur Grauzone gehören, ja, was willst du denn noch machen? Also für mich ist Randale Records, zumindest was das betrifft, nicht im geringsten Maße umstritten. Die Foreskins LP, die sie rausgebracht haben, gut, aber war eh schlecht. Und die Texte waren schlecht.
Naja, lass uns dieses Thema abbrechen. Mich langweilt es auch irgendwie nur noch.
Ja,
nervt. Auch wenn jetzt hier gewisse Leute hier zuhören und sagen, ja, Nolte, super toller Spruch wieder. Ja. Schön auf unpolitisch machen, damit nur niemand irgendwie was sagen kann. Aber ja, ich finde es einfach nur noch langweilig. Alleine das Wort Grauzone, da kriege ich graue Haare von. Kann ich überhaupt nicht leiden, dieses Wort. Entweder einer ist auf dieser Seite irgendwo oder er ist nicht. Und Grauzone, die Mitte, alles ist grau. Jeder Mensch, der draußen auf der Straße läuft und seine Gesinnung nicht wiedergibt, ist auch grau damit, weil er nicht weiß, ob er rechts oder links ist. Also
wer die Welt nur schwarz und weiß sehen will, sieht natürlich nicht, dass dazwischen noch was ist.
Ja, deswegen gibt es ja Grau.
Richtig.
Grauzone.
Ja, also wie auch immer man auch unpolitisch definiert, als wir diesen Begriff, oder ich, Anfang der 90er diesen Begriff für uns übernahmen, ging es darum, einfach nur mitzuteilen, wir sind weder rechtsextrem noch linksextrem, wir sind nicht parteipolitisch irgendwie angebunden. Das war alles. Es war natürlich jedem bewusst, dass wir eine Meinung zu politischen Dingen hatten. Aber das ist nichts, was mit unserem Dasein als Skinhead zu tun hatte.
Was mich persönlich auch ganz doll nervt, ist einfach, dass erwartet wird, dass Bands, sobald sie auf eine Bühne kommen, als allererstes ansagen, wir sind übrigens gegen Nazis. Nur mal als Beispiel. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu erwarten, dass im Vorspann eines Films beispielsweise als allererstes erscheint, dieser Film richtet sich gegen Nazis. Kein Mensch würde im Theater auf die Idee kommen, dass der Regisseur als erstes auf die Bühne kommt und sagt, übrigens, diese Produktion ist garantiert 100% nazifrei. In allen Bereichen des Lebens wird es nicht hinterfragt, da wird es einfach so genommen, gefällt oder gefällt nicht, aber in der Musik musst du als allererstes sagen, wir sind gegen Nazis. Und das finde ich inzwischen einfach reichlich übertrieben. Wer einen normalen Menschenverstand hat, der weiß, dass das Dritte Reich nicht in Ordnung gewesen ist. Und damit ist eigentlich das Thema für mich erledigt. Mehr will ich dazu ja nicht sagen. Also das ist mir einfach viel zu mühselig, überall sich immer wieder zu allem zu erklären.
Ja, meine vor allem Meinung. Vor wem ist ja auch die Frage. Mit welchem Recht stellen sich da Leute hin und sagen, du bist mir Rechenschaft schuldig, du musst dich vor mir erklären. Was ermächtigt sie zu dem? Sie sind nicht meine Eltern, sie sind nicht meine Frau oder mein Kind oder Leute, die ich wertschätze, vor denen ich Respekt habe oder... Denen steht das einfach nicht zu und letzten Endes, wenn ich sowas mache, wie du ansprichst, was ist der Sinn dahinter? Das ist wie Eulen nach Athen tragen. Warum soll ich von Leuten, von denen ich ausgehe, dass die keine Nazis sind, erzählen, wir sind gegen Nazis? Und wenn man Texte liest und sie auch bewusst verstehen möchte, sieht man das. Ist eine Band rechtsextrem? Ist sie nicht rechtsextrem? Ist sie linksextrem? Schwachsinn.
Neulich beim Bäcker. Guten Tag, ich hätte gerne 10 Schrippen. Ich bin übrigens gegen Nazis.
Genau. Wichtig.
Gut, okay, Thema abgeschlossen. Ja, ich will nicht mehr. Danke. Wir machen Musik an. Ja. Und zwar einen kleinen Block von 2 Songs. Übrigens eine Band als erste, Cocksparrer, die ja auch wieder nicht unumstritten sind. Also auch da habe ich schon öfters gehört, ja, die positionieren sich nie klar gegen rechts und so weiter. Keine Ahnung. Ich bin eben zu unpolitisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Wenn ich Cocksparrer sehen möchte, dann gucke ich mir die Band an und dann freue ich mich, dass die gut spielen. Und alles andere interessiert mich dem Moment erstmal irgendwie nicht. Und ich weiß genau, dass es jetzt gleich virtuelle Schläge hageln wird.
Cocksparrer, meine absolute Lieblingsband, warum auch immer, auf jeden Fall ganz großartig. Und den Song habe ich durchaus mit Absicht gewählt, Watch Your Back, ist eine ganz klare Ansage und auch eine ganz klare Positionierung, nur halt nicht in dem Sinne, wie es einige möchten, gegen links- und rechtsextremer. Gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen.
Und im Anschluss daran, ihr werdet Augen machen, was danach kommt. Ich verrate mal noch nichts.
Schauen wir mal.
Ja.
Your back when you attack us, we might just turn on you.
So, während der Song lief, hat hier Thorsten ein paar Pirouetten gedreht auf dem glatten Boden, hat sich ein paar Mal gedreht und ein bisschen Elektrik-Boogie eingeflochten und so weiter.
Und jetzt stehe ich auf und mir tut Rücken weh, ne?
Wie kommt man denn auf so was? Abgesehen davon, dass man das aus den 80ern noch kennt, natürlich.
Ja, Breakdance war meine erste Subkultur und zu DDR-Zeiten hat man das irgendwo gesehen und dann kam der Film Beat Street in die Kinos und den hat man sich dann 26 Mal im Kino angeguckt, um da was abzugucken. Und das war meine erste Liebe sozusagen, subkultureller Wart, und da musste das natürlich hier mit in die Setlist rein.
Naja, ob das muss, ist jetzt die Frage.
Ist auf jeden Fall ein großer Spaß. Ich wollte eigentlich auch bloß mal sehen, wie die Reaktionen drauf sind. Ist doch auch irgendwie schon wieder Punkrock, oder? Ein bisschen provozieren?
Ja.
Keine Ahnung.
Wenn du das sagst, dann ist das auch Punkrock.
Ich als alter Punkrocker auf jeden Fall.
Wie hätten die eigentlich Motorhead-mäßig Rocksteady Crew geschrieben?
Hätte man vielleicht machen können, dann wäre es natürlich wesentlich mehr Punkrock gewesen.
Richtig. Hallo Lemmy. Wir sollten jetzt einfach mal anfangen, was ich ja eigentlich viel interessanter finde, die beiden Bücher, die bisher erschienen sind. Ja. Teenage Kicks kam 2007 raus bei Sunny Bastards. Mhm. Ja, fangen wir einfach damit mal an. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Hast du Langeweile oder sprudelst du über vor Ideen?
Damals hatte ich noch kein Kind oder zumindest kein Kleinkind und hatte natürlich relativ viel Zeit übrig. Aber die ersten Versuche Richtung Schreiben hatte ich schon damals bei einem Fanzine gemacht, das ich geschrieben habe, und hatte da 2 oder 3 Kurzgeschichten mal geschrieben. Und irgendwie hatte ich die Idee, das Ganze mal als Buch zu schreiben und ja, war relativ glücklich dabei, weil ich nämlich das ein paar Leuten zugeschickt hatte, zum mal reinlesen, wie sie es finden. Und unter anderem Sunny Bastards, dem Christian, und der fand es gut. Also es war eigentlich mehr eine Idee, ich schreibe es erstmal für mich und dann schauen wir mal, was passiert.
Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dir, sag ich mal, im Kopf, bevor du dich hingesetzt und aufgeschrieben hast, eine Geschichte zusammengesponnen oder ergibt sich das so im Laufe des Schreibens? Ich stelle mir das nämlich schwierig vor, denn wenn ich jetzt einfach losschreibe und dann fällt mir mitten beim Schreiben ein, ach nee, das könntest du eigentlich auch anders aufbauen, die ganze Geschichte. Dann bist du ja ständig nur am Löschen, Wegschmeißen, Neuschreiben.
Wäre auch kein Problem, wir haben ja heute alle Computer, ne? Aber nee, prinzipiell habe ich schon die grobe Struktur der Geschichte im Kopf. Also ich weiß, wo ich anfange und meistens habe ich auch schon die Idee vom Ende. Und dann setze ich mich hin und...
Und dann schmückt man die Sache aus.
Schmückt die Sache aus, leg mir Dateien an mit irgendwelchen Situationen, was passiert. Also in der Geschichte, was weiß ich, erste Liebe, erste Schlägerei, erste Tanzen, Streit mit Mama.
Wobei man vielleicht mal sagen muss, dass die Bücher ja beide schon, na, sagen wir mal, in der Skinhead-Kultur spielen. Also ja. Ein Thema, wo du mitreden kannst, wo du jetzt nicht so völlig blauäugig vorstehst. Mir ist auch aufgefallen, dass die Bücher sich sicherlich an diese Szene richten, weil als völlig Außenstehender und selbst mir fielen ein paar Sachen schon schwer zu folgen, weil ein paar Spezialausdrücke mit bei sind, sagen wir mal, die mir persönlich auch nicht so geläufig waren. Und wenn jetzt ein völlig Außenstehender, irgendeine Hausfrau, sag ich mal, jetzt dieses Buch liest, ich glaube, die hat Schwierigkeiten mit gewissen Sachen, zum Beispiel, was sind Doc Martens? Das weiß unter Umständen der Normalbürger ja nicht.
Naja, die sind gerade wieder in,
ja.
Könnte wieder was werden. Das war schon mit Zielrichtung Skinhead-Szene geschrieben, keine Frage. A, weil ich mich selbst als Teil dieser Szene sehe, B, weil ich davon ein bisschen Ahnung habe, ja, auch ohne Plattenfreak zu sein oder sonst was, und weil ich auch selber als Skinhead gerne Bücher über Skinheads lese. Also ich finde, John Goodman, England Belongs to Me, super Buch, auch von Zeb Crady, beiden Bücher über die amerikanische Skinhead-Szene. Skinhead, John King.
Ja, egal, ich meine, es ist ja sowieso, also es macht einfach, ja Sinn, dass man über was schreibt, was man eben auch kennt.
Und es ist ja auch einfach immer schön, über was zu lesen, wovon man eine Ahnung hat und was ihn berührt und was ihn eigentlich betrifft, ne? Weil vieles, was man liest, eben keinen Bezug zu einem hat. Und vielleicht ist es da auch mal ganz wichtig, wenn da mal ein paar neue Sachen kommen. Vielleicht auch auf dem deutschen Markt, wobei das jetzt nicht die entscheidende Sache war.
Teenage Kicks erzählt im Grunde genommen die Geschichte von einem kleinen Jungen, Jugendlichen, wie man sagen möchte, der eigentlich durch Staunen in einem Klamottenladen im Grunde genommen in die Skinhead-Szene reinkommt, indem man nämlich von dem Besitzer so ein bisschen unter die Fittiche genommen wird. Nachher gibt es natürlich Verwicklungen, dass genau dieser Chef von dem Laden der frühere Freund seiner Mutter gewesen ist und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen geht es um einen Jugendlichen, der so seine ersten Skinhead-Erlebnisse hat. Ich fand das sehr sympathisch. Ich bin so jemand, der kaum noch Bücher liest. Ich bin immer so mit dem Ochs und so weiter, also mit den Neuigkeiten beschäftigt. So Buch lese ich eigentlich ja nicht mehr. Ich habe mir das aber mitgenommen für meinen Arbeitsweg. Und das hat mir auch wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe mich jeden Morgen darauf gefreut, in der U-Bahn zu sitzen und das weiterzulesen. Also das ging dann auch relativ flott. Also ich will damit sagen, Kompliment, hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Also es ist wirklich schön, mal was zu
hören. Wie sind denn die anderen Reaktionen so? Was sagen andere Leute dazu?
Das, was ich an Reviews gelesen habe, und da gab es doch ein paar, selbst im Ox, glaube ich, und im Trust, die Rezensionen waren eigentlich alle positiv. Wurde natürlich bemängelt, recht einfache Story und schlecht korrigiert, was stimmt, aber
es ja, ist... Ja, ein paar Schreibfehler sind mir aufgefallen, okay.
Hätte man eben dann statt einmal, aber dreimal schlecht, korrigieren
schlechte
sollen.
Story, das ist ja jetzt auch billig, sag ich mal, dazu sagen. Was sind andere Geschichten?
Nee, nicht schlecht, aber schlicht. Aber es ist ja auch okay, es ist ja nie geplant als Tolstoi oder andere Schreiberlinge
der Welt. Nee, ich finde schon ja nicht so schlicht, die Geschichte, weil die Verflechtung, dass ja die Mutter nachher die frühere Freundin von diesem Ladenbesitzer ist, der angehimmelt wird von diesem Jugendlichen, das ist doch eigentlich schon eine relative Verflechtung innerhalb der Geschichte. Man hätte auch ganz platt erzählen können, kommt ein Junge, wird Skinhead, schlägt sich, spielt in einer Band, bla bla, wird Rockstar oder auch nicht, landet in der Gosse. Aber das hintenrum, also über die Elternschiene zu schrauben, das ist doch schon, ich sag mal, eine kleine Feinheit in diesem Buch. Ich finde jetzt nicht besonders schlicht, die Geschichte.
Ja, keine Ahnung. Ne? Also ich sag selber, es kann man alles sicherlich komplexer schreiben oder wie Bekannte von mir gesagt hat, mit mehr Problemen. Ich finde, das sind genug Probleme, die der junge Mann hat für sich in dem Alter. Aber es ist halt geschrieben dafür, dass du das Ding in deine Tasche packst, dich im Bus oder in der Bahn hinsetzt und dort liest.
Zumal das kleine Format dazu einlädt.
Super, eben Handtaschen.
Kann ich jetzt meinen Honig wieder zurückhaben,
ja,
den ich dir um die Backen
geschmiert habe? Danke, danke. Ja, das brauchen wir auch ab und zu mal.
Nee, aber schön. Also ich war sehr angenehm überrascht, weil ich auch nicht so richtig wusste, was mich erwarten würde. Buch 1 haben wir damit abgehakt. Jetzt machen wir erstmal Musik, bevor wir über das nächste sprechen. Da haben wir jetzt mal so einen richtigen alten Klassiker, Clash White Riot.
Ja, Hammer. Hatte ich dir auch schon mal erzählt. Also ich habe Punk recht spät für mich entdeckt. Nennen wir es mal richtigen Punk, abgesehen von Toten Hosen und Ärzten zu DDR-Zeiten. Clash, Should I Stay, Should I Go, damals noch bei MTV das erste Mal gesehen, später natürlich dann auch die Platten oder zumindest einige davon für sich entdeckt. Und ich hatte vor ein paar Jahren, als der Film über Joe Strummer rauskam, diese Anfangsszene, wo der völlig ohne Musik in der Box steht im Studio und White Riot brüllt. Und das war Gänsehaut, also das war ganz toll und ist ein Klassiker, geht nichts dran vorbei.
Oft genug hier covered worden.
Natürlich.
Ach Mensch, mir fällt gerade noch was ein. Das müssen wir jetzt ganz kurz noch ansprechen. Teenage Kicks ist ein Song von den Undertones. Der wird so ja hinten noch hier als Text abgebildet im Buch ganz zum Schluss. Passt eigentlich nicht zum Skinhead-Roman. Teenage Kicks ist jetzt schon so auf diese Jugendgeschichte bezogen.
Ja, auf jeden
Fall. Also hat mit Skinhead eigentlich nicht, war nur ein netter Titel dafür.
War ein super Titel dafür, aber trifft eigentlich alles, worum es geht. Ne? Ob der nur Skinhead wird oder Mettler, Hip-Hopper, es geht ja darum, die Kicks zu kriegen. Ne? Mädchen, Schlägereien, Musik, Party, erst einmal besoffen. Passt super und ist ein toller Song.
Gut ist beantwortet. Hier kommt The Clash, White Riot.
Bye.
The Clash, White Riot, immer wieder gern gehört. Wir kommen zu Buch 2, das ist im Jahr 2013 erschienen, diesmal nicht bei Sunny Bastards, sondern bei Randale. Wie kam es dazu?
So eine Buchproduktion ist nicht billig. Ja, und gerade wenn man eine ISBN-Nummer haben will, bezahlt man eine ganze Menge
Kohle. Wie ist denn eigentlich die Auflage von diesem
Buch? Das erste Buch war wohl 2000 und ich glaube, das zweite waren 1000. Mhm. Wie gesagt, muss finanziert werden und Sunny Bastards bringt dann nur noch ein paar ganze andere Sachen raus und demzufolge...
Also nichts Streit und so weiter?
Nö, überhaupt nicht. Kann mich überhaupt nicht beschweren.
Ist auch nicht so, dass, sagen wir mal, ist ja mit Bands meist nicht anders. Die kriegen Starthilfe das erste Mal von irgendeinem Label und dann entscheiden sich für das nächste, um persönlich weiterzukommen sozusagen. Dass da nicht so das alte Label sagt, na toll, jetzt habt ihr einen gewissen Namen und jetzt verpisst ihr euch von uns?
Nee, gar nicht. Also wir haben miteinander drüber geredet. Er hatte auch Interesse, das zweite Buch rauszubringen, aber ich glaube... Zu dem Zeitpunkt hat er gerade Stomper 98 von DSS Records übernommen und die haben dann das Video produziert und das kostet natürlich auch eine Menge Kohle und dann war das im Einvernehmen und wir haben auch drüber geredet, ich habe ihm glaube gesagt, dass Randal Records interessiert waren und dann war super, also man kann auch vernünftig voneinander gehen, ist super.
Durchaus. Aber die Frage stellt sich ja immer irgendwie. So, das nächste Buch jedenfalls, 2013 erschien, Das Einzige, was bleibt. Handelt von Punks in der DDR oder Skins auch 1985 bis Ende der 80er, irgendwie so in dem Dreh, ganz grob. Da finde ich besonders, und das hat mir das Lesen am Anfang sehr schwer gemacht, muss ich sagen, weil irgendwie zeitgleich zwei Geschichten losgehen. Ja. Eigentlich jetzt um den früheren Punk oder Skin aus der DDR, der in der Jetztzeit in seinen Stasi-Akten rumschnüffelt, sich mal durchlesen will, was da so drin steht und dadurch immer wieder dran erinnert wird, wie die Zeit früher war, also immer so Rückblende praktisch seine Jugend dargestellt wird. Und ich fand es am Anfang total schwer, darin zu kommen. Ist immer ein bisschen, ich glaube, kursiv dargestellt. Ne? Ja,
damit es zumindest erkennbar ist, weil ich finde es in manchen Büchern sehr anstrengend rauszufinden, in welcher Zeit wir gerade sind, wenn das ähnlich gemacht wurde. War aber schon gezielt so gemacht.
Ist ja auch ja nicht verkehrt, aber ich finde, man musste erst reinkommen irgendwo. Das fand ich schwierig am Anfang. Ja,
weiß ich nicht. Ich habe es zwar gelesen, aber ich kenne es ja nur.
Ach, du liest deine Bücher im Anschluss mal so
flüssig
durch, wenigstens. Damit du einfach mal weißt, wie geworden ist.
Erstaunlich lange dafür gebraucht
für meine eigene Bücher. Wie findest du jetzt mal ganz unabhängig, wie findest du selber? Ist es für dich persönlich flüssig geworden, sagen wir mal so?
Ja, bist du zufrieden? Also bin doch schon zufrieden. Also ich schicke ja auch die einzelnen Teile durchaus rum, habe ja Leute, die sich das durchlesen und auch mal Anmerkungen dazu machen. Also doch, bin durchaus zufrieden mit meinem eigenen Mist.
Ist ja auch völlig in Ordnung, so soll es ja sein. Ja. Frage ist, du bist eigentlich zu jung, um diese Geschichte mitgekriegt zu haben?
Ja.
Also in Ansätzen vielleicht, aber nicht so wirklich. Der Zeit warst du rein altersmäßig noch nicht so weit, denke ich mal. Wo hast du die Informationen her? Hast du mit anderen Leuten gesprochen, die betroffen waren?
Betroffen, krank, ja. Ja, vielleicht muss man die Vorgeschichte dazu erzählen. Es gab mal ein Internetforum, das hieß Outnock Forum, und da entstand irgendwann mal die Idee, sozusagen aus der Szene heraus einen Film über Skinhead zu machen. Und fand ich interessant, hatte mich dann gemeldet, über DDR-Skins was zu machen, habe dann auch angefangen, Interviews zu machen mit ehemaligen Skinheads aus der DDR, auch mit Filmen. Habe recherchiert, war zum Beispiel halt in der Bundeszentrale für Stasi-Unterlagen. Und das ist natürlich dann nichts geworden, wie immer, wenn viele Leute was machen wollen und keiner das in die Hand nimmt. Und das lag dann rum und irgendwie fand ich es eine gute Idee, das dann zu benutzen. Und da ich zum Beispiel den Bernd Stracke recht gut kenne, der damals Sänger von Le Attentat war, auch einer der ersten Skinheads mit in Leipzig. Wir haben uns viel über die Zeit unterhalten und habe ich natürlich sozusagen seine Lebensgeschichte ein bisschen als Grundlage dafür benutzt.
Okay, aber wenn du jetzt als nicht wirklich Betroffener etwas erzählst, stellt sich ja die Frage, wie die Leute, die original davon betroffen waren, wenn sie das Ding jetzt lesen, sofern du da entsprechende Rückmeldung bekommen hast, ob die das für authentisch halten, die ganze Sache.
Hoffe ich. Also ich habe auch hier wieder einige Abschnitte rumgeschickt an die Leute, zum Beispiel an Bernd Stracke oder auch andere Leute aus Berlin, die ich interviewt hatte, oder den Jörg Paranoia von der Punkband, ob sie mal drüber lesen, ob das so okay ist. Also habe versucht, da schon ein bisschen Backup zu kriegen dafür. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist ein Roman. Es ist nie wirklich ein historischer Roman, der ist angelesen an der Geschichte, aber es ist keine...
Auch die Figuren sind frei erfunden. Die haben
die
jetzt
Figuren
nicht wirklich
sind frei erfunden.
Also ich sag mal, so in echt kommen wirklich nur so ein paar Bandnamen wirklich mit vor.
Die,
ne?
Die, ja, die Bandnamen sind natürlich zum größten Teil echt, aber die Figuren an sich sind erfunden. Und insofern muss es auch nicht 150%ig authentisch sein. Und wenn man, was weiß ich, es gibt eine Szene, da ist der Punker mit seinem Kumpel, oder der Hauptheld mit seinem Kumpel bei einem Metal-Konzert in Coswig bei Dresden und trifft dort noch eine andere Gruppe Punks. Und unter anderem waren da die Paranoia-Leute. Dieses Konzert hat stattgefunden und dort hat Paranoia sozusagen in der Pause gespielt über die Instrumente von der Metal-Band. Der Jörg Paranoia hat natürlich diesen Abschnitt gelesen und gesagt, ne, ich wusste gar nicht, dass es damals so viele Punker gab in Dresden. Ne? Gut, aber es ist halt Fiktion. Hm. Und wenn es passt, dann passt es halt und wenn nicht, nicht. Ich denke, das muss man mitlesen, aber ich denke, insgesamt ist es schon recht authentisch und nah dran und gibt einen ganz vernünftigen Einblick in die Zeit oder Wende beziehungsweise in die DDR-Zeit.
Ich stelle es mir eigentlich immer schwierig vor, weil selbst Ecke, wo ich nun schon ja ziemlich lange dabei bin, ich kann nicht mitreden, wie das 1976 in England war beispielsweise. Weißt du, wie ich meine?
Nee.
Du kannst es praktisch nur als Außenstehender dir anlesen, aber im Endeffekt weißt du ja auch, ob die Berichte so richtig sind, wie sie rübergebracht werden, weißt du im Endeffekt auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass du da immer genau von den Leuten, die wirklich da Protagonisten waren, dir Schelte abholen kannst, weil die sagen, es war ganz anders. Oder sie wissen es nicht mehr, weil es schon zu lange her ist.
Also das Problem ist ja, dass jeder letzten Endes seine Zeit und seine Erlebnisse halt selber erlebt. Und die Situationen waren ja auch unterschiedlich. Berlin war nicht Dresden, Dresden war nicht Leipzig. Und die Erlebnisse oder auch die Erfahrungen, die man da als Punk oder als Skinhead dann mit der Staatsmacht zum Beispiel hatte, die konnten völlig unterschiedlich sein. In Dresden ging das relativ lange gut, die wurden relativ lange ignoriert. Während in Berlin, die irgendwann, gerade im Zusammenhang mit Namenlos, mit dieser Punkband, die volle Härte des Gesetzes erfuhren. Also das ist halt auch typisch totalitäres Regime. Ne? Das ist immer abhängig, wie extrem die einzelnen Vertreter dieses Regimes drauf waren. Insofern hat halt jeder immer nur seine eigene Wahrheit. Und wie gesagt, ich habe ja mit den Leuten auch persönlich gesprochen und ich habe das nachgefragt und ich habe ja bestimmte Sachen auch selber erlebt, auch wenn ich nicht Punk war, aber ich habe das erlebt, wie man halt auf der Straße, in der Clique, auf der Braber Straße von der Polizei kontrolliert wurde, wie man behandelt wurde, wie die Leute auf ihn herabgesehen hat. Also diese eine Szene, wo die halt mitten im Winter sich auf der Prager Straße treffen und dann in die Barbarine gehen, das war das Eiskaffee dort, um sich aufzuwärmen. Ja, die waren nicht glücklich, wenn wir da reinkamen.
Ja. Ach so, wo der Kellner sie so
genau,
scheiße behandelt hat.
Das habe ich auch selber erlebt. Also ich habe da durchaus einen Bezug. Und am Ende, wie gesagt, es ist kein historischer Roman, es ist keine Dokumentation. Es ist eine Fiktion. Und das muss man sich bewusst sein und einfach die Story genießen.
Was mir als sehr aufmerksamen Leser ja aufgefallen ist, du konntest dir nicht verkneifen, in einer ganz kurzen Sequenz den ersten Roman mit einzubauen. Das fand ich ganz witzig irgendwie, ja, wo kurz dieser Klamottenladen von dem Rocco drinne vorkommt. Irgendwie.
Ja, fand ich auch witzig. Hm? War einfach Spaß. Also ich denke, es ist wie bei Musik machen oder allem, einfach auch mal Spaß haben, nicht so viel drüber nachdenken.
Schriftsteller-Debüts, alle beide gelungen, aus meiner persönlichen Sicht.
Vielen, vielen Dank.
Jo, gerne. Und jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. Wir haben nämlich als nächstes hier Frankreich. Comintern Sect.
Ja.
Plus Franquetou oder so ähnlich.
Frag mich nicht.
Bin kein Franzose.
Ich bin kein französisch sprechender Mensch.
Gut. Wie kommt es dazu? Warum brauchst du die Band hier in dieser Sendung? Einfach so?
Weil
soundmäßig
ich sie super finde.
Ja?
Musikalisch. Textlich kann ich nichts zu sagen. Kann ja kein Französisch. Habe ich auch erst vor ein paar Jahren entdeckt, möglicherweise durch Stumper 98, weil die ja davon einiges gecovert haben. Habe mir dann auch einen ganzen Stapel mal besorgt an Musik, Kilo MP3s, super Mucke.
Da wir hier gleich den nächsten Song hinterher haben, Non Servium, habe ich überhaupt noch nie gehört. Erzähl mal dazu was.
War auch so eine Neugiergeschichte. Ich war mit einer Klasse in Madrid.
Und also eine spanische Band.
Band, bin dann habe mir ein paar Adressen besorgt über Bekannte, bin dann halt in so einen Plattenladen reingestürzt und sagte, ich will jetzt eine spanische Oi-Band haben. So Interesse, habe die gekauft, nicht mal durchgehört. Die lag dann 3 Jahre oder 4 Jahre rum, dann war ich wieder in Madrid und habe im Vorfeld mir die Platte dann mal angehört und dachte, boah, geil.
Manchmal braucht man sowas, oder?
Ja.
Das muss reifen.
Genau.
Ich kenne das, ja.
Knallt und finde die super. Ist witzigerweise ist eine absolute Antifa-Band, gefällt mir trotzdem gut. und habe mir auch bis jetzt...
Das ist ja auch eine Aussage. Ne? Hoffentlich haben die Leute draußen jetzt das auch richtig verstanden.
Ja. Ja, und man muss ja mal über sich selber lachen können.
Natürlich.
Ne? Ja, und habe mir seitdem die letzten 4 Platten oder 3 Platten zugelegt, wobei sie mir zunehmend nicht mehr gefallen, weil sie sehr, sehr experimentell zunehmend sind und auch so dieses typische... diese typische Liedstruktur sich bei den auflässt. Also nicht mehr Strophe, Refrain, sondern es ist nicht mehr ganz erkennbar, wo was ist. Und das
hier demnach ein Song der früheren Phase.
Ja, ich glaube sogar von der ersten Platte.
Gut, der heißt jedenfalls Tu-Ira oder Ty-Ira.
Tu-Ira, ja, deine sowas. Wut. Oder
keine Ahnung. Gut, dann hören wir uns die jetzt mal an. Comment, Turn, Sect und anschließend Non Servium für den Kollegen, der hier Thorsten Dietze heißt und mir gegenüber sitzt. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. C'est avec eux qu'on a passé de bons moments. C'est grâce à eux qu'on n'a pas vu passer le temps. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit, plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. Les amis, toujours en toutes les occasions, on peut compter sur eux, quelle qu'en soit la raison, car c'est leur code d'honneur à eux. Ensemble on a vécu les mêmes galères, aimé les mêmes filles. On s'est saoulé dans les mêmes bars, nos souvenirs ne font qu'une mémoire. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. On peut compter sur eux, ils feront de leur mieux. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. On peut compter sur eux, ils feront de leur mieux. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi. Dans les coups durs ou dans les fêtes, ils sont toujours avec toi. Rien jamais ne les arrête dans le malheur, dans la joie. Et même si un soir complètement bourré, on en vient à s'engueuler, demain tout sera oublié, ça nous fera même rigoler. Ils feront de leur mieux. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. On peut compter sur eux, ils feront de leur mieux. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira.
We'll be right back. contra tus pueblos, contra tus gentes. Estamos preparados, no hay vuelta atrás. Irracionales, llevamos una vida más allá que este estado. Incansables, somos indeseables.